Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Lebensfragen. Wer auf den eigenen Alltag blickt, wird wahrscheinlich feststellen, in vielen Bereichen des Lebens kommt das Thema Glaube nicht vor. Unsere heutige Podcast-Folge: Wie lebe ich den christlichen Glauben im Alltag? Mir gegenüber sitzt
Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz.
Und zugeschaltet ist die evangelische Theologin, frühere Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der EKD, Dr. Margot Käßmann. Herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie.
Ich selbst bin Anja Schneider, Journalistin. Frau Dr. Käßmann, starten wir mit etwas, das viele kennen, vielleicht sogar auch jene, die gar nicht so genau wissen, ob sie an einen Gott glauben sollen. Vielen rutscht im Alltag ein Stoßgebet heraus. Aktuell weit verbreitet, auch in den sozialen Medien: OMG, oh mein Gott. Oder etwas traditioneller: Gott sei Dank oder Halleluja. Wie auch immer, Frau Dr. Käßmann, in welchem Moment haben Sie das zuletzt bei sich erlebt, ein Stoßgebet?
Na, ich denke, dass so ein Stoßgebet kommt, wenn du in einer Situation von Angst bist beispielsweise. Das geht mir auch so. Das heißt ja, wenn ein Flugzeug in Turbulenzen kommt, dann gibt es an Bord keine Atheisten mehr, ja, weil dann doch das Gebet zu Gott da ist. Ich muss sagen, dass ich dankbar bin, wenn ich bewahrt worden bin. Oder ich habe neulich, da bin ich von meiner Tochter weggefahren und da hätte fast ein Auto an einer Abfahrt ein Fahrradfahrer wirklich umgenietet, muss man sagen, salopp. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank, ja, dass nichts geschehen ist. Und ich denke, das ist eine tief im Menschen wurzelnde, ja, Haltung, dass du dann auch dankbar bist oder bittest eben, bitte lass das nicht geschehen.
Und bei Ihnen, Bischof Kohlgraf?
Es kann auch, das erlebe ich auch, einfach so das Gefühl sein, ich habe gerade was etwas Wunderschönes erlebt. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich habe einen tollen Ausblick, dass ich sage, Mensch, ist das schön. Auch das halte ich für ein Gebet, weil ich das ja grundsätzlich als glaubender Mensch sage. Also manchmal kommt mir allerdings auch so ein Stoßgebet durch den Kopf wenigstens, wenn ich besonders gestresst oder genervt bin, manchmal auch von manchem Zeitgenossen, wenn ich dann so denke, oh Herr, dann verzweifle ich so ein bisschen am Gegenüber, aber das ist dann auch keine Missachtung des Gegenübers, sondern so ein bisschen vielleicht auch das Bemühen, den anderen besser zu verstehen. Ich will es mal so freundlich formulieren.
Frau Dr. Käßmann, nimmt Gott so ein Stoßgebet wahr?
Na nun, kann ich nicht sagen, was Gott wahrnimmt oder nicht. Nur ich finde, wir müssen überlegen, was Beten eigentlich heißt. Und für mich ist dann ein Stoßgebet ja so ein Moment, ein sehr emotionaler, aber am Ende ist Beten für mich die langfristige Beziehung zu Gott. Und ich stelle mir das immer so vor wie eine Freundin. Du lernst einen Menschen kennen und man lernt sich über die Jahre intensiver kennen. Erst trinkt man Kaffee, dann geht man miteinander essen. Vielleicht verbringt man eine Urlaubszeit miteinander und dann entsteht über die Jahre ein Vertrauensverhältnis. Und letzten Endes ist für mich das Gebet dieses Vertrauensverhältnis zu Gott, dieses andauernde Gespräch, in dem ich vor Gott mein Leben bringe.
Wobei, finde ich, ein gutes Gebet ja nicht aus vielen Worten besteht. Also das kann dann auch das Stoßgebet sein, wenn es wirklich ehrlich gemeint ist und aus ehrlichem Herzen kommt, ist darin eigentlich auch vieles schon ausgesagt.
Ist das denn, haben Sie denn, Herr Bischof Kohlgraf, das Gefühl, immer beim Beten, ah prima Gott, du hörst mir zu?
Ich entscheide mich, wenn ich mich bewusst hinsetze und mir meine Zeit nehme zum Gebet, dass ich sage, ja, Gott hört mir jetzt zu. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ständig sozusagen emotional auch so nah dran bin. Aber das, glaube ich, gehört auch zum Beten dann auch, wie es Karl Rahner sagt, ein Leben lang auch die Rätselhaftigkeit Gottes auszuhalten. Auch das gehört zum Beten.
Frau Dr. Käßmann, das ist ja eine spannende Frage. Also nicht nur, ob vielleicht Gott das Gebet hört, sondern auch, erwarten Sie infolge Ihres Gebets eine Wirkung?
Na, dazu würde ich gerne zwei Sachen sagen. Einmal hat Martin Luther, der wurde mal gefragt von seinem Barbier, Meister Peter, wie man richtig beten soll. Und da hat Luther dann gesagt, man soll kein Brimborium ums Gebet machen, sondern einmal am Tag ein Vaterunser und ein lautes Amen gegen deinen Zweifel. Das finde ich irgendwie sehr schön pragmatisch. Also ich finde diese Routine, regelmäßig zu beten. Ich erwarte nicht unbedingt, dass mein Gebet sofort erhört wird, weil das wäre ja wie so ein Automat, in den du dann dein Euro reinsteckst und unten kommt raus, was du bezahlt hast. Aber das Beten verändert ja dich als Menschen. Also der betende Mensch geht ein Stück zurück und reflektiert auch das eigene Anliegen. Und dass eine durchbetete Welt eine andere ist als eine Welt ohne Gebet, das glaube ich schon.
Vielleicht geht es auch darum, wenn ich das so aus meiner Perspektive sage, wenn ich so etwa die Psalmen bete. Also insofern würde ich das, was Frau Käsmann sagt, sehr unterstützen. Auch für mich gehört eine gewisse Regelmäßigkeit dazu und das auch nicht nur abhängig zu machen von meiner Lust. Aber wenn ich dann zum Beispiel die Psalmen bete oder auch das Vaterunser, dass bei mir schon das Bemühen auch dahinter ist und das macht für mich auch die Veränderung beim Beten aus, dass ich mich bemühe, meinen Willen, mein Denken so ein wenig in Einklang zu bringen mit dem, was ich da lese oder spreche. Also dass so mein Wille, mein Denken, mein Wollen, mein Tun ein bisschen dem ähnlicher wird, was ich im Gebet hoffentlich als Willen Gottes erkenne oder wonach ich wenigstens suche.
Ist denn überhaupt jeder Mensch imstande zu glauben? Kann das jede und jeder?
Grundsätzlich ist wahrscheinlich in jedem Menschen so eine Grundanlage gegeben, aber wie soll ich etwas praktizieren, was ich nicht kennengelernt habe oder wie soll ich mich an jemanden, an ein Du wenden, das mir nie vermittelt worden ist? Das sagt Paulus ja auch in einem der Briefe. Wie soll ich an Gott glauben, wenn niemand von ihm gesprochen hat?
Frau Dr. Käsmann?
Ja, ich denke auch, das ist ein richtiger Punkt. Wir erleben ja eine große Entfremdung vom christlichen Glauben, weil gerade Kinder nicht mehr hineinwachsen in diesen Glauben. Und das muss ich sagen, ist für mich auch persönlich so gewesen. Natürlich, wir haben zu Hause gebetet. Wir haben gebetet, wenn wir bei Tisch waren. Wir haben das Abendgebet gesprochen. Wir haben im Gottesdienst gebetet. Also das Beten nimmst du ja auch mit als etwas, was du erlernst von deinen Vätern und Müttern im Glauben oder eben die Psalmbeter, dann ganz frühe Väter und Mütter im Glauben. Ich denke schon, dass es gut ist, wenn ein Kind das auch mitnehmen kann im Leben, am Abend den Tag zurücklegen in Gottes Hand und am Morgen sagen, bitte, lieber Gott, begleite mich durch diesen Tag. Also ich finde für Kinder auch gut, wenn sie beten lernen, weil sie dann auch in einer Notsituation beispielsweise, wenn sie sich niemandem anvertrauen können, sagen wir, die Eltern streiten sich, dann wissen, da ist noch ein anderer, an den kann ich mich wenden im Gebet.
Wenn sie so da reinwachsen, dann erfahren sie im besten Fall als Christinnen und Christen, Jesus schenkt den Menschen seine Liebe und es gibt auch die Chance der Vergebung. Nun würde ich Sie gern fragen, Frau Dr. Käsmann, im Jahr 2010 gab es bei Ihnen die Erfahrung, dass Ihnen große Vorwürfe gemacht wurden, als Sie mal mit Alkohol am Steuer erwischt wurden. Sie wählten den großen Schritt und traten zurück von Bischofsamt und Ratsvorsitz. 12 Jahre später, sehen Sie das immer noch so, dass das sein musste?
Also ich sag mal, ich bedauere bis heute den Anlass natürlich selbstverständlich, das wird jeder Mensch verstehen, aber ich für mich persönlich war es der richtige Schritt. Das muss nicht für andere irgendwie Vorbild sein. Ich persönlich hatte das den Eindruck, dass ich meine eigene Glaubwürdigkeit in Frage gestellt habe dadurch und ich habe dann gedacht, das ist die richtige Konsequenz. Und dazu würde ich bis heute stehen. Für mich war es in dieser Situation der richtige Punkt. Im Übrigen war das meine persönliche Verantwortung. Ich hätte nie lieben Gott dafür verantwortlich gemacht. Ich finde, der Mensch muss auch sagen, ich kann Gott nichts vorwerfen. Oder wie kann Gott das zulassen, wenn es das heißt, wenn es in der Verantwortung des Menschen liegt?
Sie haben damals erklärt, ich weiß aus vorangegangenen Krisen, das ist jetzt das Zitat, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand, Zitat Ende. Das klingt nach einer tiefgreifenden, innigen Erfahrung. Können Sie das erklären?
Naja, das kann ich erklären. Das ist ein Zitat übrigens nicht von mir, sondern von Arno Pötsch aus einem Lied. Und das hat mich immer beeindruckt. Du kannst fallen, du kannst vor Menschen fallen, du kannst in Verachtung fallen. Aber Gott hält dich am Ende und das ist auch meine Lebenserfahrung gewesen in schwierigen Zeiten im Leben. Und ich möchte mal sagen, das ist schon, denke ganz stark auf meine Großmutter, meine Mutter, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, meine Großmutter sogar den Ersten Weltkrieg. Wirklich schlimme Erfahrungen mit Krieg, Not, Hunger, Vergewaltigung. Und meine Großmutter hat trotzdem beim Gulaschkochen geschmettert, ja, wer nur den lieben Gott lässt walten oder befiehlt du deine Wege und was dein Herz so kränkt, dem der auch den Himmel lenkt. Und das muss ich sagen, dass dieses Vertrauen, ganz gleich, was passiert, du wirst von Gott gehalten. Ich meine, theologisch würden wir sagen, du bist gerechtfertigt allein aus Glauben. Also du musst nichts leisten, du kannst auch scheitern. Gott hält dich. Das muss ich sagen, ist für mich auch eine tiefe Lebenshaltung und Lebenserfahrung.
Und da gab es dann auch einige Reaktionen darauf, weil dann sie diese Anfangszeilen dieses Kirchenlieds von Arnold Pötsch dann für sich auch so glaubhaft geäußert haben. Hat das viele Menschen bewegt?
Also ich habe das in Reaktionen gespürt erlebt in Briefen und in E-Mails, dass Menschen gesagt haben, das hat mich berührt, oder auch noch ein paar Jahre später, dass sie gesagt haben, als ich dann beispielsweise eine Krebsdiagnose hatte, eine Ehescheidung oder andere Dramen, die es im Leben gibt, dass sie gesagt haben, das hat mich dann ermutigt, dass ich fallen kann, dass vieles im Leben falsch gehen kann, dass ich Fehler mache und scheitere, aber trotzdem hält mich Gott. Und das ist ja letzten Endes eine biblische Erfahrung. Ja, ich nehme mal die biblischen Gestalten. Das sind ja auch nicht lauter Erfolgsgestalten. Also Petrus verleugnet Jesus, kaum ist er verhaftet. Und dann ist er der Fels, auf dem die Kirche aufbaut. Oder nehmen wir Mose, der war ein Mörder und hat dann das Volk in die Freiheit geführt. Also das hat mich immer fasziniert auch, dass die biblischen Gestalten eben auch Gestalten mit Ecken, Kanten, Fehlern und Schwierigkeiten sind.
Das ist jetzt eine aus der Lebenserfahrung erwachsene Glaubenserkenntnis, würde ich jetzt mal sagen, Herr Bischof Kohlgraf. Wenn man älter wird, verändern sich ja im Leben nicht nur das Wissen und die eigenen Meinungen, sondern je nachdem kann sich eben auch bei Christinnen und Christen der Glaube verändern. Worin unterscheidet sich bei Ihnen Ihr Erwachsenenglauben vom Kinderglauben?
Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo die Mutter auch über die Erstkommunion meines Bruders sehr stark wieder zum Glauben und zur Kirche gefunden hat. Mein Vater war da eher distanziert. Jetzt ist mein Vater relativ früh gestorben. Deswegen war der im religiösen Sinne nicht so die prägende Figur für mich. Die Mutter, aber auch eben in der Gemeinde Menschen, das waren jetzt nicht nur die Priester und die Seelsorger, sondern auch Menschen, die ich dann kennengelernt habe, die für mich das verkörpert haben, was Frau Käßmann auch beschrieben hat, dieses sich getragen wissen in den verschiedenen Lebenssituationen. Solche Menschen habe ich kennengelernt. Für mich war eine ganz starke Veränderung meines Glaubens tatsächlich dann auch das Theologiestudium, weil viele der Gewissheiten so aus dem Kinderglauben, sage ich mal, dann auch in Frage gestellt wurden. Und ich allein über die Bibelexegese zum Beispiel oder auch die Beschäftigung mit theologischen Fragen so durch die Geschichte hindurch auch gelernt habe, wie unterschiedlich Glaubenserfahrungen auch sein können und dass Glaubensgewissheit eben auch nicht nur im Fürwahrhalten von Glaubenssätzen besteht, sondern tatsächlich von einem tiefen Vertrauen getragen zu sein und dass das am Ende nicht mehr abhängt von ganz klaren Definitionen, wobei ich schon das Glaubensbekenntnis der Kirche auch mit Überzeugung mitspreche. Da schlägt sich ja auch eine große Glaubenserfahrung nieder. Insofern gab es dann noch weitere Schritte. Also ganz entscheidend für mich waren dann die fast 10 Jahre, die ich im Schuldienst war, die Begegnung und das Gespräch mit jungen Leuten, wo sich auch nochmal mein Glaube verändert hat.
Sie haben eben die Bibelauslegung erwähnt. Dann machen wir es doch mal konkret. Was sagen Sie zum Beispiel, wenn Firmlinge, zu denen Sie ja heute dann auch noch Kontakt haben, zu Ihnen meinen, Bibel ist doch Quatsch, wie zum Beispiel Gott die Welt erschaffen hat in 7 Tagen, das ist doch alles Blödsinn.
Ja, das erlebe ich erstaunlicherweise relativ häufig, ob das jetzt an der Schöpfung klar gemacht wird, aber ich habe mich auch als Lehrer schon immer gewundert. Der Schöpfungsbericht wird eigentlich in der Grundschule, er wird in der Unterstufe, in der Mittelstufe, in der Oberstufe immer wieder durchgekaut und es wird immer wieder deutlich gemacht, dass es um etwas anderes geht als die 7 Tage und einen historischen oder naturwissenschaftlichen Bericht. Und das erreicht irgendwie die Köpfe der Kinder und Jugendlichen nicht wirklich. Ich mache es bei der Firmung manchmal so, dass ich dann sage, naja, liebe Jugendliche, wenn ihr verliebt seid, dann könnt ihr das naturwissenschaftlich beschreiben. Und dann wird vielleicht ein Hirnforscher euch sagen, bei euch schießen da irgendwelche Hormone durch den Kopf oder irgendwas läuft da bei euch im Moment völlig quer. Das kann ich naturwissenschaftlich so sehen und am Ende ist es dann doch schön. Oder ich schreibe ein Liebesgedicht oder eine Geschichte über Liebe und Freundschaft. Und ich denke, dass zum Beispiel diese biblischen Texte, das ist ein einziges Gedicht, das ist ein Loblied auf die Schöpfung und darum geht's.
Ja, erstmal finde ich diese Erklärung sehr schön, Herr Wohlgraf, die Sie gerade gegeben haben. das Gefühl, das eine, und die Wissenschaft, das andere. Aber das muss kein Gegensatz sein. Also ich schreibe ja auch biblische Geschichten für Kinder und hatte da gerade die Schöpfungsgeschichte und habe überlegt, wie kannst du das erzählen? Dann habe ich einen Großvater mit einem Enkel spazieren gehen lassen und der Enkel fragt dann, wie ist das denn alles entstanden? Er sagt, das ist so eine schöne Geschichte. Und so kann man das erzählen aus einer Glaubensversion. Aber das muss nicht im Gegensatz stehen, wie die Kreationisten das sagen, also sehr evangelikale Gruppierungen in unserem Bereich, die sagen, also das wäre dann Leugnung der Schöpfung, wenn man die Wissenschaft dazu nimmt. Also ich denke, dass der liebe Gott uns eben auch ein Hirn gegeben hat, um kreativ zu denken, um weiterzudenken, um zu forschen und zu fragen. Also das ist mir ungeheuer wichtig. Und ich muss sagen, als Jugendliche natürlich, als Kind, ich habe den lieben Gott auch vielleicht als diesen alten Mann mit weißem Bart auf der Wolke gesehen. Aber ich fand das Theologiestudium auch faszinierend, endlich denken zu dürfen und verstehen zu dürfen, wie die Bibel entstanden ist. Das sind ja Glaubenserzählungen von Menschen, Glaubenserfahrungen von Menschen, die vor uns gelebt haben. Und das hat mich nie von meinem eigenen Glauben abgebracht, sondern es war eher eine Ermutigung. Du darfst denken, du darfst auch die Bibel als denkender Mensch sehen.
Kommen wir mal zu ganz praktischem Handwerkszeug in der Glaubenspraxis sozusagen, was also hilfreich sein kann für den Glauben im Alltag. Beginnen wir mal mit dem Beten, Bischof Kohlgraf. Was ist dafür wichtig und nötig?
Also für mich ist tatsächlich der feste Rhythmus wichtig, dass ich es nicht nur von meiner Lust und Laune abhängig mache, sondern ich nehme meine festen Zeiten, das ist morgens, mittags und abends auf jeden Fall, dann auch die Eucharistiefeier, und das sind für mich so feste Rahmen. Aber natürlich beschränkt sich mein Beten nicht nur darin, dass ich dem lieben Gott fromme Texte vorlese, sondern ich muss den Rahmen schaffen. Ich glaube, ich muss auch eine Körperhaltung einnehmen, die irgendwo stimmt und passt. Also mich so im Sessel lümmeln, das funktioniert für ein gutes Beten meiner Erfahrung nach nicht. Es hilft mir auch, eine Kerze anzuzünden und den Blick zu konzentrieren. Das sind gute Rahmenbedingungen. Und mir helfen tatsächlich auch biblische Texte, dass mein Beten sich nicht verliert, nur in meinen Gedanken.
Frau Dr. Käsmann, wie machen Sie es im Alltag? Wie oft beten Sie zum Beispiel?
Also ich versuche morgens und abends zu beten. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, aber ich finde zum Beispiel für mich persönlich hilfreich, ich bin nun Lutheranerin, Luthers Morgen- und Abendsegen, dass du den Tag zurücklegst in Gottes Hand und dann sagt er immer, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Das finde ich irgendwie eine schöne Formulierung. Also mögest du beschützt sein durch diesen Tag, und das ist im Morgensegen ganz ähnlich. Und ich finde, gut innezuhalten bei der Mahlzeit, also dass man kurz innehält und nochmal dankt. Ich denke, das ist bei uns ganz oft verloren gegangen, zu sagen, wir danken auch dafür, dass wir genügend Nahrung haben. Und dann ist es für mich schön, sage ich auch, mit anderen zu beten. Das ist mir im Gottesdienst wirklich ein Anliegen, einerseits das Vaterunser miteinander zu beten, aber bei uns eben vorher auch die Fürbitte für andere. Also, dass wir nicht alleine beten. Wir beten für andere Christinnen und Christen, für Menschen in der ganzen Welt. Und wir beten mit anderen. Und das ist für mich eine ganz starke Kraft. Also manchmal auch, wenn du im Ausland bist, ja, nehmen wir jetzt mal Südkorea, da verstehe ich kein einziges Wort, worum es gehen könnte, weil das nichts mit lateinischen Wurzeln zu tun hat. Und dann merkst du aber, sie beten das Vaterunser und du kannst mitbeten. Und das ist für mich auch wichtig. Menschen auf der ganzen Welt beten. Einmal dieses Gebet, das uns alle eint, aber dann doch auch füreinander. Wir sind da verbunden im Gebet.
Jetzt frage ich mal ganz flapsig, was ist denn mit Beten in der Freizeit? Beten beim Kochen, beim Sport? Geht sowas?
Eigentlich kann man durch Haltungen, meine ich, das Leben zum Gebet machen. Es gibt so ein schönes Gebet im katholischen Stundenbuch, wo es dann heißt, mach mein ganzes Leben zu einem Loblied deiner Herrlichkeit. Das klappt natürlich nicht in jeder Sekunde, dass man darüber reflektiert, aber ich meine, dass ich letztlich durch meine Haltung, mit der ich Dinge tue, alles zum Gebet machen kann. Ich will auch auf eine Form christlichen Betens hinweisen oder biblischen Betens, indem ich etwas tue, das Gute tue. Auch das ist ein Gebet in dem Sinne. Also wenn ich mich für andere einsätze, ist das eine Form des Betens.
Frau Dr. Käsmann?
Ja, ich denke, dass es das auch gibt in der Schöpfung. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich gerade auf Usedom bin und ich muss sagen, manchmal, wenn ich das Meer sehe, also diese Weite, diese Schönheit, dann denke ich auch, ich kann nur ein Dankgebet sprechen und habe auch diese tiefe Erfahrung. Also die Welt ist schön. Wir sehen viel Schlechtes. Ich weiß um viel Böses und Schlimmes in dieser Welt, aber dann siehst du diese Schönheit und kannst eigentlich auch nur im Grunde niederknien und sagen, danke für diese wunderbare Schöpfung inmitten all dessen, sage ich mal so, was wir wissen, was wir um welches Leid wir wissen. Aber trotzdem dann zu sagen, wie wunderschön ist das? Das ist ja auch ein Gebet.
Was mir jetzt aufgefallen ist bei Ihnen beiden, ist, dass Ihnen diese Regelmäßigkeit, diese Routine auch offenbar wichtig ist. Ich muss da an eine Erfahrung denken, die mir eine Frau erzählt hat, die vor einigen Jahrzehnten, ist schon eine Weile her, am Fließband gejobbt hat und sie musste eine recht hohe Zahl an Schrauben abpacken, sagen wir mal 18 an der Zahl und natürlich schnellstmöglich. Und sie erklärte, wie sich durch die Übung ihr Blick immer weiter schärfte, bis sie in Sekundenbruchteilen diese Zahl der 18 Schrauben erkennen konnte. Herr Bischof Kohlgraf, was macht Routine aus? Wie schärft sich bei Ihnen durch Routinen im Beten Ihre Beziehung zu Gott?
Das kann ich eigentlich so theoretisch gar nicht sagen. Das müsste jetzt eigentlich jemand von außen eigentlich beurteilen oder der liebe Gott muss es selber beurteilen. Ich würde schon sagen, mir würde etwas ganz Existenzielles, Wichtiges fehlen, wenn ich das für mich nicht praktizieren würde. Und das, was Sie ansprechen, etwa mit den Schrauben. Also jede Religion kennt ja auch so betrachtendes Gebet durch Wiederholung. Also im Katholischen ist es etwa der Rosenkranz, wo ich durch Wiederholung jetzt nicht jedes Wort einzeln bedenke, aber wo sich mein Blick dann im Grunde etwa beim Rosenkranz auf diesen Namen Jesus konzentriert, der immer wieder vorkommt. Und dass das so eine Art Konzentration auf denjenigen ist, um den es mir im Glauben geht. Da gibt es in anderen Religionen, gibt es in der Orthodoxie gibt es das Christusgebet. Ich glaube, da hat fast jede Religion so ihre eigenen auch meditativen Formen.
Gibt es auch, Frau Dr. Käsmann, gibt es auch die passende Zeit? Also erleben Sie, dass Ihnen zu einer bestimmten Zeit etwas einfällt, etwas bewusst wird vielleicht im Glauben, was zu einer anderen Zeit Ihnen vielleicht nicht gekommen wäre?
Ich würde ganz gerne erzählen, dass vor Jahren, ich weiß gar nicht, wie viel Jahre es her ist, da war ich noch jedenfalls Bischöfin im Amt, der Chefredakteur von Runner's World, ja, so einer Laufzeitschrift oder einer Zeitschrift für Expertinnen, Experten zu einem Interview kam und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat das viel schöner beschrieben als ich, das jetzt kann, dass wir dann festgestellt haben, dass das Laufen und das Beten ähnliche Strukturen haben. Ja, also es braucht Disziplin, es braucht die Regelmäßigkeit, es braucht Konzentration, es braucht ein gewisses Loslassen vom Alltag. Das hat mich damals sehr fasziniert und ihn, Frank Hofmann, kann ich sagen, auch, der hinterher sich dann auch noch hat kirchlich trauen lassen, sein Kind hat taufen lassen, weil er da einen Zugang gefunden hat. Das hat mich damals sehr, sehr gefreut. Aber ich erlebe das persönlich manchmal eben beim Laufen, also beim Joggen, jetzt natürlich langsamer als früher, aber dieses Loslassen, und das wissen wir ja auch aus Übungen, aus meditativen Übungen, dass der Atem in der Regelmäßigkeit dann irgendwann alles andere loslässt und du dann zu anderen Formen kommst. Und für mich ist das manchmal, verstehen vielleicht manche nicht, aber für mich ist das manchmal eine Form von Gebet, dass ich ganz weit wegkomme von diesen ganzen Alltagsfragen und mich auf einen biblischen Text, wenn ich eine Predigt vorbereite oder einfach auf die Gottesbeziehung einlassen kann, weil alles andere dann raus ist, weg ist, dieser ganze Alltagsdruck.
Ja, ich kenne das, ich gehe auch regelmäßig laufen. Insofern haben wir da auch eine Gemeinsamkeit. Und nach doch einigen Jahren, wo ich das jetzt mache, kommt man auch aus dem unkontrollierten Schnaufen heraus und findet tatsächlich zu einer gewissen regelmäßigen Atmung, sodass ich immer ganz stolz bin, dass ich manchmal Dinge jetzt kann, die ich vielleicht vor 10 Jahren nicht mehr geschafft hätte aufgrund mangelnder Übung. Also insofern ist es ja auch nicht von ganz ungefähr, dass auch das Neue Testament den Glauben ab und zu mal mit einem Wettkampf vergleicht oder mit einer, ja, mit einer sportlichen Tätigkeit. Also so ganz falsch ist das nicht.
Ja, irgendwie würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen bei Ihnen morgens oder wann auch immer Sie joggen, bei Ihnen beiden.
Laufen Sie mit.
Es gibt ja auch Hilfen ins regelmäßige Beten durch das Jahr, auch mit Bibelstellen. Frau Dr. Käsmann, was halten Sie zum Beispiel von den Herrnhuter Losungen?
Ja, sehr viel. Also ich in Herrnhut war das ja so, dass Zinzendorf, so geht jedenfalls die Legende, ich nehme fast aber an, dass es stimmt, morgens durchs Dorf geritten ist und jeder Familie in dem kleinen Dorf dann Herrnhut ein Bibelvers für den Tag mitgegeben hat. Und die Losungen werden heute da noch ausgelost. Ich war mal da, also es gibt das immer noch, diese Schüssel, aus der dann die alttestamentlichen Verse gezogen werden und da wird ein neutestamentlicher dazugesucht. Das finde ich auch ganz schön, weil du musst vielleicht auch durch Phasen kommen, in denen du morgens nicht die Zeit hast zum Beten, aber die Losung mitzunehmen in den Tag oder den Lehrtext, dann den den Neutestamentlichen dazu, das finde ich schon sehr schön. Manchmal ist es dann passend oder du nimmst den mit und denkst drüber nach. Ich habe die auf dem Handy inzwischen, die kommen also aufs Handy morgens drauf, wenn ich aufwache, 0.06 Uhr kommen die immer. Also wenn ich aufwache, sind die schon da, Losung und Lehrtext. Und das finde ich eine schöne Form, einen Bibeltext mitzunehmen. Manchmal habe ich ihn um 8 Uhr schon wieder vergessen, aber manchmal geht er mir dann doch mit, so ein Vers durch den Tag.
Die Herrnhuter Losungen sind also vielleicht eine interessante Anregung. Herr Bischof Kohlgraf, Sie hatten das Stundengebet erwähnt, dass Sie beten für Menschen, die gläubig sind und sagen, ja, ich möchte mich intensiver mit dem Glauben beschäftigen, aber Stundengebet, das ist für mich doch zu viel. Ich suche etwas Praktikableres. Für die gibt es zum Beispiel das sogenannte Te Deum des Benediktinerklosters Maria Laach. Was denken Sie darüber?
Da sind dann kürzere Einheiten für morgens und abends und immer die Tagestexte mit einer kurzen, prägnanten Betrachtung oder Erklärung. Auch die können helfen. Die nehme ich übrigens auch. Also das Tagesevangelium ist so ein fester Bestandteil, dass ich das Wort Gottes nicht selber auswähle, sondern ähnlich wie bei der Losung oder so mir etwas auch von außen geben lasse und sage, was bedeutet das jetzt heute für deinen Tag? Und da gibt es natürlich auch schon mal Texte, wo ich denke, naja, wie kriegst du die jetzt für heute sortiert für dich? Aber es gibt auch immer mal wieder die Erfahrung, dass man Texte, die einem so unendlich vertraut scheinen, dass man plötzlich beim Lesen wieder etwas entdeckt und sagt, Mensch, das passt jetzt heute wirklich hervorragend in diesen Tag hinein. Also das gibt's auch.
Und wenn man dann jetzt mal noch einen Schritt weiter geht, Frau Dr. Käsmann, wie sieht es mit dem Lesen der Bibel aus? Welche Leseempfehlungen geben Sie da, damit, ich sag mal jetzt, ein Normalsterblicher nach und nach Zugang zu diesen unzähligen Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament bekommt?
Also es passiert mir öfter, dass Menschen sagen, wo fange ich denn an? Und ich habe bei Seite 1 angefangen und dann landen sie im dritten Buch Mose oder im vierten Buch Mose und sind bei Genealogien, also Abfolgen, wie Menschen geboren wurden. Meine Empfehlung wäre immer erstmal das Markus-Evangelium zu lesen. Da hast du in aller Kürze eine Beschreibung vom Leben von Jesus. Und wenn dann Zeit ist, dazu mal das Lukas- und das Matthäus-Evangelium lesen. Und ich denke, dann bekommst du ein Gespür dafür, dass hier das Leben des Jesus von Nazareth und die Erfahrung seiner Auferstehung von drei Erzählern wiedergegeben werden. Es ist dieselbe Geschichte, aber aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen, sag ich mal, Schwerpunktsetzungen. Und dann vielleicht noch Johannes dazu. Und dann bekommt der Mensch, denke ich, ein Gespür dafür. Das ist natürlich nach dem Tod erzählt, aber es ist diese absolut tiefgründige Erfahrung, der Tod hat nicht das letzte Wort und was Jesus uns überliefert hat, ist für heute wegweisend für uns. Also ich würde immer damit anfangen und wenn man dann Lust hat, fängt man an, erste, zweite Buch Mose, Vätergeschichten. Ich bin mal gefragt worden, ob man die Bibel auch im Urlaub lesen kann. Dann habe ich gesagt, ja, erste Buch Mose, Kapitel 26 folgende, die Josefsgeschichte, das kann man auch am Strand lesen. Also das ist schon bis heute eindrücklich.
Herr Bischof Kohlgraf nickt und nickt und nickt.
Ja, gerade bei der Josefsgeschichte muss ich sagen, ich habe mal die ganzen 4 Bände des Josef-Romans von Thomas Mann auch gelesen.
Wow, da bin ich beim ersten gescheitert.
Ja, irgendwie habe ich mich dann doch durchgearbeitet. Und was mir daran imponiert, ist irgendwo diese Detailverliebtheit natürlich auch, das tiefe historische Wissen und ein bisschen diese Ironie, die dann in diese Geschichte dann auch getragen wird, wo ich mir dann sage, Vielleicht hat der Thomas Mann von dieser biblischen Geschichte, die ja sehr nüchtern ist, zunächst mal in der Bibel, auch eine ganze Menge verstanden, weil die Personen plötzlich so doch einen Charakter bekommen. Aber also da hilft dann vielleicht auch manchmal Literatur, das wollte ich damit sagen. Manchmal hilft auch Literatur, einen Zugang zu biblischen Geschichten zu finden. Und es gibt natürlich mittlerweile auch gute Bibelausgaben, wo so zu den Texten, die Frau Käßmann auch genannt hat, wo es so Leitfragen gibt zur persönlichen Betrachtung, zum persönlichen Weiterdenken, die helfen mir manchmal durchaus auch.
Jetzt haben wir über einige Möglichkeiten gesprochen, für sich persönlich Zugänge zu finden, im Glauben, Beten, Bibel lesen, auch sich besinnen. Da lässt sich also nach Lust und Laune was gestalten und ausprobieren. Fehlt da etwas? Der tschechische Priester und Religionsphilosoph Tomáš Halík nimmt eine Tendenz, eine Strömung wahr, die er Individualisierung des Glaubens nennt. Da geht es darum, dass, weil die offizielle Kirche nicht mehr kreativ auf die Zeichen der Zeit reagiert habe, ein Teil der Christinnen und Christen den Kontakt zur Tradition, den Kontakt zur Gemeinschaft der Gläubigen verliere. Halík sagt, damit geht allmählich auch die christliche Identität verloren. Das ist ein interessanter, ein wichtiger Aspekt, der eben auch schon mal ganz kurz angeschnitten wurde. Christliche Gemeinschaft, bewusst mitdenken. Die christliche Gemeinschaft gehört offenbar notwendig zum Glauben dazu und dazu gehört dann auch der Gottesdienst. Was bewirkt denn Gottesdienst bei Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf?
Er führt mich zum Wesentlichen des Glaubens. Der Gottesdienst ist insofern eine zweckfreie Zeit, insofern ich wirklich den Dienst Gottes an mir annehme als Geschenk und irgendwo dann auch, wir feiern ja letztlich Tod und Auferstehung Jesu, also die Hingabe Jesu. Und das Gottesdienst für mich dann auch bedeutet, mit den anderen Schwestern und Brüdern versuche ich mich auch als Gemeinschaft sozusagen in diese Lebenshaltung Jesu auch hineinzugeben und mich auch verändern zu lassen. Das wäre für mich so der Kern eigentlich von Glaubensgemeinschaft und von Gottesdienst. Und ich glaube, alle großen Weltreligionen wissen, dass ein rein privater Glaube, privatisierter Glaube, dass der am Ende vielleicht auch nicht wirklich dauerhaft lebensfähig ist.
Frau Dr. Käßmann, wie sehen Sie es? Warum ist Ihnen Gottesdienst, Sie haben es eben schon erwähnt, das gemeinsame Beten auch in einem anderen Land, warum ist Ihnen das so wichtig in dieser Gemeinschaft?
Na, ich denke, das Christentum ist von Anfang an ja doch eine Gemeinschaftsreligion. Ja, Jesus besucht andere, Maria, Martha, Lazarus in ihrem Haus. Sie essen zusammen, trinken zusammen, reden über Gott und die Welt. Das Abendmahl, das Teilen von Brot und Wein an einem Tisch. Eucharistie ist ein Grundsymbol von Christsein. Und schon in der Bibel ist es ja so, in der Apostelgeschichte, sie bleiben eben zusammen, sie gehen nicht auseinander. Mit allen Schwierigkeiten, die auch schon in der Apostelgeschichte ja erzählt werden, die es in den Gemeinden gibt. Also Christentum ist für mich eine Religion der Gemeinschaft. Und dass es da Auseinandersetzungen gibt und Schwierigkeiten, ist gar keine Frage. Aber es ist keine Patchwork-Religion, in der sich jeder individuell zusammenstellt, was gerade so zum Lebensstil passt. Und ich muss sagen, mich trägt das auch. Ich habe jetzt in den letzten paar Wochen gemerkt, wie sehr mir beispielsweise das gemeinsame Singen gefehlt hat. Ja, in so einer Gemeinde zu sitzen, miteinander singen zu können, das entschleunigt ja auch. Sie haben das eben gesagt, es geht raus aus dem Alltag, Herr Bischof Kohlgraf. Es ist diese Entschleunigung suchen viele Menschen. Und ich finde, der Gottesdienst bietet das auch. Es ist nicht Alltag. Ich denke gern an meine Mutter. Wir hatten ja eine Tankstelle zu Hause, ja, die auch sonntags geöffnet war. Aber mein Vater wusste immer ganz genau, er muss spätestens um 10 oben sein. Er hat dann immer die nächste Schicht übernommen, weil um 21:15 war Gottesdienst. Und meine Mutter sagte, ohne diese Gottesdienstzeit schafft sie die ganze Woche nicht. Das war für sie auch eine seelische, spirituelle Kraftquelle. Und ich finde, wir brauchen das. Menschen haben auch Sehnsucht danach, diese Auszeit vom Alltag. Und in Gemeinschaft ist sie eben noch eine ganz andere, finde ich.
Zu Gemeinschaft gehört dann auch mitgedacht die Nächstenliebe. Das ist ein großes Wort, Frau Dr. Käßmann. Wo erleben Sie, dass das auf eine harte Probe gestellt wird bei Ihnen im Leben, die Nächstenliebe?
Na, erstmal möchte ich mal sagen, dass Nächstenliebe praktiziert wird von unseren Kirchen und in Zeiten, in denen wir evangelisch wie katholisch in Deutschland zu kämpfen haben, mit Glaubwürdigkeit, mit Vertrauensverlust, auch durch die Missbrauchskrise und anderes mehr, sehen wir ja, dass die Glaubwürdigkeit immer da ganz besonders hoch ist, wo Caritas und Diakonie tätig sind. Also als die Geflüchteten aus der Ukraine die ersten ankamen und der Staat noch nicht vorbereitet war, habe ich geschmunzelt oder mich gefreut an den Bildern vom Berliner Hauptbahnhof. Es waren nämlich anwesend Caritas und Diakonie, die eingesprungen sind. Und immer dann ist die Kirche glaubwürdig. Und Nächstenliebe, denke ich, muss sich aber auch in unserer Praxis in den Kirchen zeigen. Und das ist wahrscheinlich unsere größte Herausforderung, dass das, was wir an diakonischem oder karitativem Handeln haben in der Welt, in der Beratung von Schulden, verschuldeten Menschen oder von Menschen in Armut, von Menschen ohne Obdach, dass sich das wenig in den Gemeinden spiegelt. Und ich finde, das muss noch mehr in der Gemeinde präsent sein, in unserem Gottesdienst auch.
Ich denke, die Kerngeschichte christlicher Nächstenliebe ist ja vom barmherzigen Samariter im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das finde ich neben dem kirchlichen, gemeindlichen Wirken, was ich auch nur bestärken kann, für mich persönlich auch eine Herausforderung, dass ich mir den Nächsten, der mir begegnet in seiner Not, dass ich mir den nicht aussuchen kann. Und dass Nächstenliebe eben nichts zunächst mal mit Sympathie zu tun hat, sondern dass es um konkrete Hilfe geht für einen Menschen, dessen Not ich wahrnehme. Und das kann mir durchaus dann auch auf die Pelle rücken. Also ich sag mal, manchmal, wenn ich hier auch in der Innenstadt von Mainz durch die Straßen gehe und auch die Bettler sehe, die verdienen meine Aufmerksamkeit auch ohne, dass ich sie sympathisch finden muss. Und da, das ist, glaube ich, auch aus einer Haltung heraus, den anderen wirklich auch als Ebenbild Gottes, letztlich auch als Bruder oder Schwester zu sehen. Und das im Alltag wirklich durchzuhalten und zu sagen, so, nicht jeder Arme ist auch angenehm, jeder Mensch, der mir begegnet, aber ihn trotzdem zu akzeptieren als Ebenbild Gottes und ihn mit Würde und Anstand zu behandeln, das ist für mich persönlich neben dem Institutionellen auch eine Glaubensherausforderung.
Ja, wie sich gezeigt hat jetzt in unserem gemeinsamen Gespräch, wenn man sich nach Gott sehnt, wenn man sich zum Glauben an diesen unbegreiflichen Gott bekennt, dann gehört dazu, dass man übt, dass man einiges in Frage stellt, dass es offenbar keine schnellen Antworten gibt, sondern dass zum Glauben auch das Ausprobieren und das Suchen gehört. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie beide Einblicke gewährt haben darin, wie Sie persönlich Ihr Leben im Glauben gestalten. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Käsmann, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und vielen Dank auch Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf.
Und an Sie, Frau Schneider, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch allen, die zugehört haben. Wenn Sie das Gespräch anregend fanden, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie das weitererzählen, den Podcast bewerten, teilen, weiterempfehlen. Wir melden uns Mitte des kommenden Monats wieder mit der nächsten Folge und hoffen, Sie sind wieder dabei. Eine gute Zeit und bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.